Nüchtern, nüchtern, 36. Nüchtern, nüchtern, 36.
Herzlich willkommen zu Nüchtern 36, dem Berlin-Kreuzberg-Podcast. Wir haben heute die Folge 8. Und am Mikrofon ist
Hilde Haberland,
Andreas Pagela
und nicht Ina B.
Oh, ja. Warum denn das?
Ina ist beim Drehen und entschuldigt.
Ach, sie dreht?
Ja, also nicht durch, hoffe ich, aber sie dreht.
Ja, sehr gut, dann wünschen wir ihr doch viel Glück und hoffen auf ein richtig gutes Ergebnis, genau. Oder? Gut, dann gehen wir mal ganz kurz über zu unserem Gast, den wir haben für unsere Folge 8. Und zwar ist es der Berthold Seliger. Wo hast du denn das Interview geführt, Andi?
Wir waren in der Markthalle 9 in Kreuzberg 36. Und ja, es ist Winter, ab 16 Uhr ist es dunkel. Und da ist das natürlich ein wunderschöner Ort gewesen. Es ist hell, man hat so ein bisschen Pariser Flair. Also alleine der Ort hat schon meiner Seele gut getan.
Ja, da bin ich ja mal richtig neidisch. Dann gehe ich mal ganz schnell über zu unserem Gast. Und zwar geht es ja um Berthold Seliger, was ich schon gesagt habe, der 1960 in Fürstenfeldbruck geboren ist, hat unter anderem Musikpädagogik studiert und ist seit 1988 Konzertagent. Wen hat er denn so begleitet, Andi?
Also ganz, ganz viele Künstler. Man erwähnt natürlich immer die großen Namen, die er begleitet hat, wie Patti Smith und Lou Reed. Aber es sind ganz viele andere auch, bei denen er die Karrieren und die Live-Auftritte mit begleitet und geprägt hat. Also eine ganz maßgebliche Person im deutschen Konzertbusiness.
Also er hat ja auch unter anderem ganz bescheiden den Mörsche Award gewonnen, und zwar 2003, der für den besten Newsletter quasi ausgezeichnet wurde.
Ja, denn er arbeitet auch wissenschaftlich und publizistisch zu dem Thema Musikbusiness, hat dazu mehrere Fachbücher und Sachbücher geschrieben, die man sehr spannend lesen kann, die tiefe Einblicke geben. Auf die gehen wir dann nachher in der Abmoderation nochmal ein, glaube ich.
Ja, na nicht, glaube ich, machen wir
bestimmt,
auch.
Bestimmt, genau.
Und er hat unter anderem auch zu den Themen Musik und Kulturpolitik in konkret Berliner Zeitung, FAZ, Junge Welt und für den Freitag geschrieben.
Ja, er spannt nämlich seine wissenschaftliche Arbeit im Bereich Musik weiter und ist Experte auch für Themen wie Gentrifizierung, Einfluss von großen Konzernen auf Stadtstrukturen, auf öffentliche Räume und so weiter. Das heißt, er geht also in seiner Arbeit weit über diese Themen Musikbusiness hinaus und deswegen unterhalten wir uns dann auch in dem Interview im Schwerpunkt über Gentrifizierung, öffentliche Räume im Kreuzberg und die Veränderung.
Das hört sich sehr spannend an. Dann würde ich jetzt einfach sagen, wir gehen zum Interview über, oder?
Ab in die Markthalle 9. Ja, ich bin hier zusammen mit Berthold Seliger, Publizist, seit 30 Jahren Konzertagent und Tourneeveranstalter. Und sag erstmal, schön, dass du heute bei uns bist.
Ja, schönen guten Tag.
Wir sind hier in der Markthalle 9 in Kreuzberg. Warum sind wir heute hier?
Ja, weil ich mir das ausgesucht habe und ihr euch da erfreulicherweise drauf eingelassen habt. Nein, also ich denke, Markthalle 9 ist für mich ein spannender Ort, weil das natürlich auch so ein diskursiver Ort ist im Kreuzberg. Als ich 2000 nach Berlin gezogen bin, war das eigentlich eine total runtergekommene Halle. Da gab es eigentlich kaum was. Da gab es den Janni, diesen sympathischen Griechen mit seiner großartigen Thunfischpaste. Aber ansonsten gab es hier eigentlich, das war tot, ne? Und es sollte dann ja in den späten 2000er Jahren dann eine kommerzielle Halle werden. Und dann gab es plötzlich dieses Konzept der Leute, die jetzt die Markthalle 9 betreiben, dass hier kleine Läden eingesiedelt werden sollen, Erzeuger, Produzentinnen aus dem ländlichen Raum hier und aus der Umgebung, internationales Essen auch. Und erfreulicherweise haben sie sich durchgesetzt, haben sie den Zuschlag bekommen, die Halle so zu betreiben. Und deswegen ist es, glaube ich, zurzeit jetzt so ein Ort, der zeigt, dass man Orte erobern muss, dass man Möglichkeitsräume, Freiheitsräume sozusagen braucht. Und das Interessante an dieser Markthalle ist natürlich auch etwas, wo wir mitten in dieser Diskussion sind, die in Kreuzberg ja eine Rolle spielt. Es gibt ja Demonstrationen gegen dieses Konzept. Da gibt es Leute, die Demonstrationen machen, weil sie sagen, der Aldi muss hier bleiben. Jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin auch dafür, dass der Aldi hier bleibt, also dass es diese Mischung gibt. Wir kaufen auch ab und zu bei Aldi ein. Aber ich finde es schon natürlich auch so ein bisschen schräg, dass unser alternatives Kreuzberg dann plötzlich Demonstrationen für einen riesigen Lebensmittelkonzern macht. Also sozusagen für einige der reichsten Deutschen, die es so gibt. Aber wir sind da natürlich deswegen auch mitten in diesem Problem, weil das natürlich auch bedeutet, wie können wir allen Menschen biologische Lebensmittel verschaffen? Wie können wir dafür sorgen, dass auch die Ärmeren in unserer Gesellschaft sich ein gutes Essen leisten können? Und ich finde das, wenn ich das noch in Klammern sagen darf, natürlich dann ein kleines Missverständnis, weil die Idee hier von dieser Markthalle 9, so wie ich sie verstehe, ist tatsächlich auch eine soziale Idee. Also es gibt da ein günstiges Mittagessen hier in der Kantine. Es gibt die Leute von der Wilden Gärtnerei freitags, samstags, die sogar eine soziale Staffelung bei ihren Preisen anbieten. Da kannst du also einen Solidaritätspreis von 110% bezahlen. Du kannst aber auch 50% bezahlen, wenn du dir das sonst nicht leisten kannst. Oder es gibt den alten Milchladen, also den Käseladen, der irgendwie Leute mit Sozialpass 30% Vergünstigungen gibt. Also ich glaube, das ist so ein Missverständnis, wo man auch sieht, es sind eigentlich so diese großen plakativen Diskussionen, die gerne geführt werden. Aber wenn man genau hinschaut, merkt man eigentlich, das ist ein Ort in Verhandlung, das ist spannend, mit allen Widersprüchen, denen wir selber permanent ausgesetzt sind. Und es ist ein Ort, den ich darüber hinaus einfach persönlich total gerne mag.
Ich auch. Mich erinnert es hier immer sehr an Paris. Ja, also als ich nach Berlin gezogen bin. Das ist wirklich so, aber mich hat es tatsächlich sehr verwundert, hier so eine Markthalle vorzufinden. Genau. Meinst du also, um auf deine Anmerkung zurückzukommen, dass manchmal diese Komplexität der Diskussion einfach untergeht, bei auch so plakativen Ansätzen in Kreuzberg, in Diskussionen?
Das ist mitunter ein Problem, wobei wir natürlich auch, man darf ja nicht vergessen, dass wir, die wir eine soziale Stadt wollen, die wir eine andere Stadt wollen, so ein bisschen mit dem Rücken an der Wand stehen. Und das heißt, wir müssen auch vereinfachen, wir müssen die Kämpfe vorantreiben, dadurch, dass wir auch plakativer werden. Also das liegt natürlich auch in der Natur der Sache. Aber gleichzeitig, denke ich, muss man immer auch diese anderen Ebenen mitdenken und sich mit verschiedenen Perspektiven auseinandersetzen. Aber das Entscheidende ist letztendlich das, worauf ich ja immer hinaus will, auch mit dem Kulturraumschutz, den ich propagiere, dass es darauf ankommt, Räume zu schützen, Möglichkeitsräume zu schaffen. Und es muss einem eines klar sein, bei all diesen Diskussionen, diese Möglichkeitsräume, diese Räume zur freien Entwicklung müssen immer wieder neu erkämpft werden. Die werden wir nicht freiwillig kriegen, sondern die müssen erkämpft werden und da muss ein sozialer, ein harter, inhaltlicher, politischer Kampf geführt werden, damit diese Räume bestehen bleiben.
Warum ist das so? Also warum muss man immer um Räume kämpfen und darf sie nicht einfach so aufgeben, muss sich drum kümmern und nicht einfach sagen, das passiert schon von alleine so.
Ja, man könnte jetzt natürlich plakativ sagen, weil die Herrschenden die Räume anders nutzen wollen. Und das ist sicherlich auch so. Also ich denke, es ist natürlich in dieser ganzen Gentrifizierungsdebatte gibt es ja so ein paar grundsätzliche Irrtümer. Einer dieser Irrtümer ist, dass sich die Künstler ansiedeln in einem attraktiven Stadtviertel, das bunte Völkchen sozusagen, die Leute, die ein bisschen weniger Geld haben, aber irgendwie eine hedonistische Lebensweise vielleicht pflegen und dass dadurch die Gentrifizierung entsteht, dass dadurch Verdrängung entsteht. Und das halte ich für einen ziemlich groben Unfug, denn die Gentrifizierung entsteht dadurch, dass irgendwie irrsinnig viel internationales Kapital frei floatet durch die Welt und nach Anlagemöglichkeiten sucht. Und dann trifft es natürlich auf politische Konzepte, wie kann ich Wohnraumbewirtschaftung zum Beispiel betreiben? Also wie kann ich dafür sorgen, das sind ja politische Vorgaben, ob ich sage, überlasse ich dem freien Markt, dann regelt sich das schon, das ist ja das, wofür Deutsche Wohnen und die Immobilienwirtschaft eintreten. Oder sage ich, ich muss das steuern, ich muss da eigentlich die Möglichkeiten, dieses Grundrecht auf Wohnen, auf das Grundrecht auf den Boden, das hat das Bundesverfassungsgericht in den 60er Jahren schon festgehalten, dass es so gibt, das muss also irgendwie gesichert werden. Und das ist dann natürlich irgendwie so eine schwierige Diskussion, wenn ich auf der einen Seite eine Wirtschaftsform habe, die permanent dafür sorgt, dass der Markt alles regelt und dass damit natürlich das internationale Kapital sich da durchsetzen kann und zu absurden Preisen Häuser und die Immobilien kauft, zu Preisen, die auf dem Markt mit marktüblichen Mieten ja nie wieder einzuspielen sind, dann ist da natürlich ein Missverhältnis. Und das hat was mit der Ungleichheit sozialer Verhältnisse zu tun, mit Ungleichheiten in der Gesellschaft. Und gerade in der Immobilienwirtschaft ist es nach meiner Einschätzung so, dass es da einige extrem wenige, extrem erfolgreiche Menschen gibt und extrem viele, die ungleich an diesen Dingen partizipieren. Und deswegen ist es natürlich wichtig, dass wir da für diese soziale Stadt kämpfen, dass wir Initiativen gründen und uns daran beteiligen, wie BISIM-Kiez, wie Deutsche Wohnen enteignen, weil nur dadurch irgendwie ein gesellschaftlicher Druck erzeugt werden kann, der uns langfristig weiterhilft.
Und würdest du sagen, die Gesellschaft ist da immer noch zu passiv? Also du hast ja mal geschrieben, dass so die Bequemlichkeit eines der großen Probleme ist. Also auch diese User-Friendliness, dass daraus ja viele Probleme resultieren. Also Leute gehen nicht mehr sich eine Pizza kaufen, sondern bestellen das alles über eine App zum Beispiel, was ja sehr weitreichende Folgen tatsächlich auch haben kann.
Ja, ich neige immer nicht dazu, die Menschen zu beschimpfen, die sich nicht an Kämpfen zu beteiligen, sondern mein Ansatz ist eher, wir müssen die motivieren, die noch nicht dabei sind. Und wir müssen verständlich machen, dass es auch um ihre Interessen geht, weil sonst haben wir Trumps Amerika, ne? Also wo es eben die Leute gibt, für die zum Beispiel eine Krankenversicherung sinnvoll wäre und die aber sagen, das ist Sozialismus, dass es eine Krankenversicherung gibt. Also wir müssen eigentlich deutlich machen, dass das die Konzepte, die wir haben für Kulturräume, für Möglichkeitsräume wie hier in der Markt oder für günstiges Wohnen, dass die natürlich allen zugutekommen. Ich glaube, es ist eher so ein Problem, gerade in diesem im Immobilienbereich, dass die Kämpfe oft vereinzelt geführt werden. Es ist ja nicht so, dass alle Leute gleichzeitig aus den Wohnungen rausfliegen. Es ist nicht so, dass alle Leute gleichzeitig aus den Gewerbeimmobilien rausfliegen und auf der Straße stehen und sich dann vereinigen und sagen, okay, wir machen jetzt wieder Barrikadenkämpfe wie 1848 hier ums Eck. Sondern es ist ja so, dass das stückchenweise stattfindet. Und jeder, der gerade eine Kündigung bekommt, ist vereinzelt und hat dieses Problem individuell und denkt natürlich zum einen vielleicht in diesen neoliberalen Zeiten, oh, ich habe da was falsch gemacht. Ich bin ja selbst für mein Glück verantwortlich, wie wir seit dem rot-grünen neoliberalen Konzept der frühen 2000er Jahre wissen. Und zum anderen ist es natürlich dann ganz schwierig, sich zu vernetzen, weil die Leute, die noch in ihren Wohnungen sind oder in ihren Gewerberäumen, die müssen natürlich erstmal kämpfen, dass diese Räume überhaupt erhalten bleiben, dass sie die finanzieren können. Und die haben vielleicht nicht genug Zeit, sich darüber hinaus zu engagieren. Also ich glaube, das ist wichtig, dass diese Kämpfe auch vernetzt werden, dass man irgendwie den Leuten deutlich macht, ihr seid ja gar nicht alleine, sondern wir haben hier allgemeingesellschaftliche Interessen, die uns alle angehen.
Kann da Kreuzberg so auch ein Labor sein oder ein Beispiel für andere Teile auch von Deutschland? Kreuzberg hat ja schon eine unglaublich lange auch Protestkultur, die ja ganz viel bewirkt hat. Die ganzen Altbauten sind ja steingewordenes Beispiel zum Beispiel dafür.
Ja, Kreuzberg ist ein Laboratorium und das ist ja auch das Reizvolle. Ich weiß noch, wie gesagt, ich bin erst 2000 nach Berlin gezogen und auch da von Anfang an nach Kreuzberg. Aber ich weiß noch, wie ich in den 70er, 80er Jahren immer hier auf Besuch war und dann zum Beispiel die Oranienstraße, dass es sowas überhaupt gab. Das war für uns als Kleinstädter, ich habe damals in Fulda gelebt, war das natürlich einfach wahnsinnig toll. Dass es da das tolle Café gab, das Bateau Ivre, was es ja bis heute gab, dass es viele kleine Läden gab. Und dass es viele türkische Läden zum Beispiel auch gab, aber zwischendrin auch einen alteingesessenen Farbenladen. Also diese Mischung, die dann ja auch als Kreuzberger Mischung bezeichnet wird, das ist natürlich immer schon ein Laboratorium gewesen, was historisch leicht erklärbar ist. Aber ich glaube, man kann es sogar noch weiter fassen, wenn man sich überlegt, also mein Beispiel wäre Fontane, der ja auch lange Jahre Kreuzberger war. Also das hieß damals noch nicht Kreuzberg, sondern Luisenstadt.
Und auch nicht weit weg von hier, muss man sagen. Das Bethanien, also jetzt von der Markthalle 5 Minuten zu Fuß. Dort war er ja auch Apotheker, 1848, 49, glaube ich.
So ist es. Er war 1848, 49 Apotheker im Krankenhaus Bethanien, also nicht als freischaffender Apotheker. Und er hat aber auch 1848 an den Barrikadenkämpfen der Märzrevolution teilgenommen. Also er war ein Revolutionär. Und er hat sich dann Ende 1849 dafür entschieden, vom Schreiben zu leben. Also wenn man so will, eine prekäre Existenz zu begründen. Und davon konnte er natürlich nicht leben. Das heißt, er hat für Zeitungen geschrieben, er war Privatlehrer. Er hat dann, was er wirklich nicht wollte, einen Job als Schreiber beim preußischen Innenministerium, also bei den Gegnern der Barrikadenkämpfe annehmen müssen. Und er hat, glaube ich, 12 Mal ist er in etwas mehr als 10 Jahren umgezogen. Also all das sounds familiar, wenn man sich überlegt, Mietenkämpfe, also steigende Mieten. Damals wurden die neu schaffenden großen Miethäuser kalt, warm gewohnt, also von den Leuten, also die Feuchtigkeit durchs Bewohnen sozusagen rausgetrieben. Und Fontane war da hoch prekär, war im Grunde ein Armer. Also 3 seiner in den 1850er Jahren geborenen Söhne sind gestorben. Also an Armut kann man sozusagen feststellen. Und das ist eigentlich so eine Tradition, die bis heute weitergeht. Wir müssen uns um Wohnräume kümmern, wir müssen Mieten haben, die bezahlbar sind. Und das scheint mir in Kreuzberg auch schon seit über 160, 170 Jahren ein Laboratorium für diese Probleme zu sein.
Du hast ja mal diesen Satz von Zitande, dieses Wort zitiert, Weltverbesserungssehnsucht. Könnte das für uns auch wieder ein Motiv sein?
Das Wort heißt Weltverbesserungsleidenschaft. Genau. Das ist ein Wort, Fontane hat etliche Wörter erfunden oder zusammengesetzt, in dem Fall Weltverbesserungsleidenschaft. Das ist natürlich das, was mich antreibt, weil ich glaube, die Welt bedarf der Verbesserung und dafür eine Leidenschaft zu entwickeln und die auch nicht nur in jungen Jahren sozusagen kurzzeitig zu erleben, sondern die durchzuziehen und immer wieder neu drüber nachzudenken, was können wir verbessern, was müssen wir verbessern. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Wort und mir gefällt das sehr gut, dass dieser Kreuzberger Fontane dieses Wort erfunden hat und uns damit bis heute noch ein Beispiel gibt für das, was notwendig ist in unserer Gesellschaft.
Interessanterweise wird ja Fontane außerhalb von Britannien gar nicht mehr so als Kreuzberger wahrgenommen. Vielleicht sollte man das den Kreuzbergern wieder mal ein bisschen ins Gedächtnis rufen, weil er natürlich durch diese Schullektüre als immer so urbürgerlich gilt in der Wahrnehmung, was ja gar nicht richtig ist.
Man muss natürlich auch ehrlichkeitshalber sagen, dass die Art der Romane des bürgerlichen Realismus natürlich heute auch schwer zu lesen sind. Also dass die mit diesen endlosen realitätsbesoffenen Beschreibungen. Aber wenn du den Birnbaum bedenkst, dieses wunderbare Gedicht, wo es ja auch darum geht, wollt ihr nicht hier eine Birne von unserem Baum essen? Das ist ja ein Plädoyer für Commons, für Gemeinbesitz. Ein Birnbaum, der für alle Menschen, die da vorbeigehen, eine Birne bereithält. Also das ist etwas, wo ich durchaus Fontane so ein bisschen als geistigen Ahnherr unserer Kreuzberger Bewegung reklamieren würde.
Ich meine, wenn Fontane sich heute hier umsehen würde, würden ihm einige Straßen vielleicht noch ein bisschen bekannt vorkommen. Wenn er aber zum Beispiel den Mercedes-Benz-Platz sehen würde auf der anderen Seite von der Oberbaumbrücke von der Spree, wäre er sicherlich verwundert. Hat man so das Gefühl, so das kommt immer näher, also diese Art auch dieser modernen, ja, neuen urbanen Gestaltung.
Ja, sie kommt nicht mehr näher, sondern sie ist ja schon da. Also ich meine, die Mercedes-Benz-Arena und das ganze Areal, der Mercedes-Benz-Platz, ist ja mitten in Friedrichshain-Kreuzberg. Und da ist ja das Deprimierende eigentlich auch, wenn man sich überlegt, es gab damals einen Bürgerentscheid. Die Kreuzberger und Friedrichshainer haben darüber abgestimmt, ob sie dieses ganze Areal haben wollen, also dieses konsumistische Areal, und sie haben sich mit 87% dagegen entschieden. Und am Montag danach hat dann der SPD-regierende Bürgermeister gesagt, ihr braucht euch keine Sorgen machen, liebe Investoren, wir bauen es trotzdem, ihr dürft es trotzdem bauen. Also was interessieren Bürgerinneninteressen, solange es ein Investoreninteresse gibt? Und ich glaube, das ist natürlich schon eine Provokation, auch dass dieser Mercedes-Stern sozusagen über Kreuzberg dreht. Das finde ich eine permanente Provokation. Man kann aber auch sagen, es ist natürlich ein permanenter Antrieb, sich dagegen zu wehren. Und da ist natürlich das Besondere an dieser ganzen Mercedes-Benz-Arena und Areal, dass es eigentlich öffentlicher Raum ist. Also das ist eigentlich ein Raum, der uns allen gehören würde. Der wird dann aber von einem weltweit operierenden Großkonzern, den Anschütz Entertainment AG, okkupiert, die im Grunde da ihre Vision einer konsumgerechten Stadt errichtet haben. Und das mitten im rot-grünen Kreuzberg. Also das ist schon ein großer Stachel in unserem Fleisch, denke ich. Und da ist natürlich mein Gegenkonzept, wir müssen über die Kulturräume selber entscheiden. Wir müssen dafür sorgen, dass die Kulturräume existieren. Wir brauchen nicht die konsumistische Mercedes-Benz-Arena oder wie das Ding da, diese Mehrzweckhalle gerade heißt, sondern wir brauchen Räume, in denen wir uns selbst verwirklichen können, in denen wir etwas erfahren, was eine Vision jenseits der realen Welt ist und jenseits der kapitalistischen Ordnung natürlich auch. Und deswegen plädiere ich ja für den Kulturraumschutz.
Ein ganz spannendes Thema, weil es ist ja seit Jahren schon So vor 10 Jahren fing es ja eben damit an, dass viele Leute dann mit der Argumentation des Lärmschutzes ja eben angefangen hatten, Clubs oder eben auch dann Theater platt zu machen. Also zuerst sehr in ihre Arbeit einzuschränken und dann platt zu machen. Läden wie das Esso hatten dann Glück, weil sie sammeln konnten und Leute gefunden haben, die dann mal eine Lärmschutzmauer mitfinanziert haben. Das ist ja immer noch da als Problem. Und du hast dich ja genau dafür eingesetzt, zu sagen, diesen Kulturraumschutz, also Lärmschutz eben anders zu sehen, aber auch Kulturräume genau zu schützen. Könntest du dazu noch was sagen? Wie wäre da dein Ansatz?
Ja, mir geht es ehrlich gesagt gar nicht so sehr um Lärmschutz, weil das ist ja irgendwie so ein Fake-Problem, würde man heute sagen. Das ist ja schon auch das Lustige, dass die Leute, die in diese attraktiven Stadtviertel ziehen und die deswegen da hinziehen, weil es da eben ein lebendiges Leben auf der Straße gibt, weil es da Clubs gibt, Kulturräume, dass die dann dafür sorgen, dass diese Clubs verschwinden sollen. Also dass es im Grunde ihr Stadtviertel so tot wird wie das Provinznetz, aus dem sie kommen. Also das ist ja schon so ein bisschen eine perverse Situation. Nein, was ich meine mit Kulturraumschutz ist, dass es einen gesetzlichen Schutz geben muss für die Kulturräume, die unabhängig entstehen. Und der gesetzliche Schutz muss erstens für die Räume als solche gelten, das heißt, sie dürfen nicht verdrängt werden, sie dürfen nicht beseitigt werden. Oder wenn es wirklich aus irgendwelchen stadtplanerischen Gründen mal ein Kulturraum verschwinden muss, dann muss er an anderer Stelle neu errichtet werden. Und das ist das eine. Aber es geht im Zweiten sehr wesentlich darum, dass es auch eine wirtschaftliche Absicherung dieser Kulturräume gibt. Also zum Beispiel, dass die Mieten nicht steigen dürfen, sondern dass die Gewerbemieten maximal analog zur Inflationsrate nur steigen dürfen. Das heißt, das ist relativ gering, aber es ist ein realer Begriff, denn wir haben heute ja das Problem, dass es nicht so sehr Lärmschutz ist, weswegen die Kulturräume verdrängt werden. Ich denke da zum Beispiel an den Privatclub. Das Gebäude gehört den Samba-Brüdern, also in Klammern Zalando, und die sorgen dann einfach dafür, dass die Miete von 11 Euro auf 25 Euro steigt und damit dann im Grunde die Möglichkeit, einen derartigen kleinen, charmanten Club zu betreiben, nicht mehr besteht. Oder denken wir an unsere geliebte Buchhandlung Kisch, die ja auch irgendwie dann einfach durch Mieterhöhungen im Grunde aus ihrem Areal getrieben werden, weil sich das eigentlich nicht mehr finanzieren lässt, diese horrenden Mietvorstellungen, die man da hat. Und Kulturraumschutz muss also wohlgemerkt nicht nur für Clubs, für Kulturstätten, für Konzertorte gelten, sondern nach meinen Vorstellungen auch für Kinos, für Buchläden, für den Komikladen in der Oranienstraße, also für all die Kulturorte, an denen etwas stattfindet, was die kulturelle Grundversorgung der Menschen bereitet. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig. Jetzt würde ja auch niemand auf die Idee kommen, sagen wir mal, die Staatsoper abzureißen, um da jetzt irgendwie Luxus-Gewerbehäuser hinzubauen.
Das wäre ziemlich absurd, tatsächlich.
Ist natürlich auch ein schlechtes Beispiel, weil die zusätzlich noch unter Denkmalschutz steht, aber das Problem ist doch, dass wir für die etablierte, für die sogenannte Hochkultur selbstverständlich diesen Kulturraumschutz bereits praktizieren. Dass aber für die eigentliche Zeitkultur unserer Tage, für die Clubkultur, für die Buchhandlung, für die Kinos, dass dafür gar kein Schutz vorhanden ist. Und das ist ein gigantisches Defizit und deswegen mein Plädoyer für einen gesetzlichen Kulturraumschutz, um dem Abhilfe zu schaffen.
Wie könnte man das mehr in das Bewusstsein der Bürger bringen? Also, weil, wenn man sich natürlich so jetzt beide Seiten der Spree anschaut, ohne es zu überdramatisieren, Mercedesplatz auf der einen Seite, 36 jetzt hier, die Leute, die dort hingehen, sind natürlich andere als die, die hier in der Markthalle einkaufen. Ja? Also, wie könnte man das Bewusstsein auch auf die andere Seite der Spree bringen?
Ja, vielleicht sind das sogar die gleichen, das weiß man nicht. Also es ist ja auch zum Beispiel so, dass die Post mittlerweile aus Kreuzberg verschwunden ist. Also da gab es ja das historische Postgebäude aus dem Ende des 19. Jahrhunderts. Man kann ja bei diesen historischen Postgebäuden, wenn ich das im Rand fällt mir gerade ein, sagen darf, man kann ja auch immer sehr genau das Alter abschätzen. Wenn man davor steht, vor diesem Postgebäude in der Skalitzer Straße, wo jetzt der Privatclub drin ist, dann sieht man, dass es da rechts und links eine Einfahrt und Ausfahrt gibt. Und das hat einfach damit zu tun, dass die zur Zeit der Postkutschen noch entstanden sind, also die Pferde Fuhrwerke konnten ja nicht irgendwie rückwärts wieder rausfahren, also Rückwärtsgang einlegen, sondern die mussten im Grunde einmal hinten ums Karree fahren, um da zu liefern und abzuliefern. Und das sieht man da sehr schön, also um 1900 rum entstanden, und das ist heute beseitigt worden und die Kreuzbergerinnen müssen jetzt zur Post in irgendeine dieser depperten Eastside Malls gegenüber von Anschütz Arena gehen, um dort ihre Post abzuholen. Das heißt also, das ist alles so absurd, dass man eigentlich denkt, so, das kann doch nicht wahr sein. Aber es ist wahr, weil es ist unsere reale Welt, wo wir dann jede Menge Weltverbesserungsleidenschaft benötigen.
Ja, die Absurdität wurde ja bei der Mall noch auf die Spitze getrieben durch diesen Streit um diese Verbindungstreppe, die da nicht funktioniert hat. Diesen Zugang wäre fast symptomatisch, bei den Schildbürgern eigentlich.
Genau.
Ja. Genau. Wenn du jetzt sagen würdest, wie wird Kreuzberg aussehen in 20 Jahren? Also was wird passieren, wenn im Idealfall? Und was wird passieren, wenn es so weiterläuft, wie es jetzt ist?
Naja, so weiterlaufen, wie es jetzt ist, kann es nicht. Weil das ist verstößt gegen die Grundbedürfnisse der Menschen. Und da ist dann vielleicht noch der Wirtschaftsminister Altmaier zugange, der irgendwie jetzt sagt, dass Einkaufen eine patriotische Pflicht ist. Also dass es nicht mehr Bürgerinnen gibt, sondern nur noch Konsumentinnen. Also der kann dann mit seinem Fahrrad hier rumfahren und einkaufen. Aber also das geht so nicht weiter, das ist vollkommen klar. Ich bin natürlich ein sehr kritischer Mensch, glaube ich, aber ich bin auch ein optimistischer Mensch. Ich glaube, dass sich die Dinge verbessern werden, dass wir haben doch jetzt schon eine Situation, durch den Mietendeckel hat sich etwas getan im Bereich der privaten Wohnungsmieten. Und es gibt plötzlich haufenweise Leute, die sagen, Mensch, das ist ja mal eine tolle Reform. Endlich ist mal wieder was Positives passiert durch eine Gesetzgebung. Und ich glaube, ich gehe nicht davon aus, dass die CDU weder in Kreuzberg noch in Berlin die Regierung übernehmen wird. Das heißt, es wird da auf die kritischen Stimmen ankommen, die weiter für derartige Reformen sorgen. Und ich bin eigentlich fest davon überzeugt, dass Kreuzberg sich positiv entwickeln wird in Richtung einer, wie soll man sagen, fast im Sinne eines öffentlichen Raumes, in dem alle ihr Leben so leben können, wie sie das wollen, fernab von Konsum, Terror und da wird es Räume wie die Markthalle viel mehr geben, wie die Markthalle 9. Es wird faire Mietpreise geben und es wird viele Kulturorte geben. Und wir werden hoffentlich auch von dem Autoterror auf den Straßen befreit werden. Stell dir mal vor, die Oranienstraße verkehrsberuhigt und da fahren nur noch die Autobusse durch und ansonsten fahren wir mit unseren Fahrradrädern. Und die Cafés sind dann plötzlich richtig auf der Straße und nicht nur irgendwie so an der Hauswand entlang geklatscht. Also es gibt da viele Visionen, es gibt viele Menschen, die sich darum kümmern, dass diese Visionen Realität werden. Deswegen bin ich da ganz optimistisch.
Das ist ein schönes Zukunftsbild. Das teilen, glaube ich, nicht alle. Aber ich glaube, das ist auch die einzige Möglichkeit, wie man das sehen kann. Genau. hat das auch was mit diesem Ansatz zu tun, dass wir mehr Mut brauchen, Stadt zu leben? Ja, dass wir also ja sagen müssen, wir brauchen eher eine Stadt, die offen ist, die sich auch mehr der Konfrontation stellt. Ich glaube, du hast es mal geschrieben.
Habe ich das?
Ja, genau. Ich habe mir das notiert und zwar aus deinem Buch über das Imperiengeschäft. Das fand ich nämlich tatsächlich sehr beeindruckend. Und zwar eben diesen Gedanken zu sagen, wir haben offene gegen geschlossene Systeme. Also wir brauchen Vielfalt, Inklusion und Komplexität. Dass eben viele Menschen sagen, ja, wir wollen eben eine Stadt, die gut durchgeht und die harmonisch ist. Aber wir müssen letztlich auch aushalten, dass Stadt eben nicht immer nur harmonisch ist.
Auf jeden Fall. Also eine offene Stadt ist ja auch eine Stadt der Konflikte. Nur ist es eine Stadt der Konflikte, die ausgetragen werden. Man kann das doch wunderbar am Beispiel der Migration, der sogenannten Flüchtlingsproblematik sehen. Es ist doch gar keine Frage, das ist eine Frage der Empathie und des humanitären Daseins, dass die Migranten, die übers Mittelmeer kommen, dass die aufgenommen werden müssen, dass die, bitteschön, also die sollen nicht in elenden Flüchtlingslagern leben, sondern dafür haben wir genug Räume. Das muss einfach möglich sein, ob man das nun christlich argumentiert oder kommunistisch, das ist vollkommen wurscht. Aber die Tatsache ist doch in allen Denkweisen fest verankert. Und das ist natürlich nicht einfach, weil da kommen ja nicht irgendwie, es gibt doch diesen schönen Max Frisch zugeschriebenen Satz, wir riefen Gastarbeiter und es kamen Menschen. Und das ist natürlich irgendwie, damit muss man sich auseinandersetzen. Die kommen aus anderen Kulturkreisen, die haben andere Vorstellungen von ihrem Dasein. Und das, ich finde das spannend. Ich finde Orte in Verhandlung oder eine Stadt in Verhandlung, in der ständig darüber nachgedacht wird, was passiert als nächstes, wie können wir das verbessern, die halte ich für wichtig, solange es klar ist, es ist unsere Stadt. Es ist nicht eine Stadt, die irgendwelchen Großkonzernen gehört oder die gigantischen Immobilienfonds gehören, wo niemand mehr, wo nur noch Anonymität herrscht. Nein, das ist eine Stadt in Verhandlungen, in der wir alle unsere Stimmen erheben können und die Sachen ausdiskutieren können. Und ja, ich glaube, das ist einfach... Es ist eine schwierigere Vision als das neoliberale Modell, wo das von oben nach unten durchregiert wird und gleichzeitig eine Narration behauptet wird, dass der Markt das regeln würde. Leben kann schon auch anstrengend sein, so ist es nicht.
Meinst du, ist es leichter, das in Berlin zu realisieren als in anderen deutschen Städten? Oder gibt es auch Regionen, wo du sagen würdest, dort gibt es auch ein starkes Potenzial? Wo man auch sich dementsprechend offen Stadt und Stadtentwicklung und zukünftigen interessanten Ansätzen stellt. Berlin ist ja gleichzeitig auch immer sehr natürlich im Fokus der Investoren, aber hat natürlich auch eine starke Bevölkerung, die eben lange schon eine Protesttradition hat.
Ja, aber Protesttradition gibt es eigentlich in vielen Bereichen. Also ich bin da ganz optimistisch. Also ich weiß nicht, ich kann es natürlich nicht im Detail beurteilen, aber wenn ich dann denke an das Oberbayern, in dem ich in den 60er und 70er Jahren aufgewachsen bin, ich kann dir eines sagen, da gab es jede Menge Protestpotenzial. Achtenbusch hat ja mal den schönen Satz geprägt, in Bayern sind 60% CSU-Wähler. Nein, er hat gesagt, in Bayern sind 60% Anarchisten und die wählen alle CSU. Und man sieht ja auch jetzt, dass es mit dieser ewigen CSU-Herrlichkeit nicht keine Selbstverständlichkeit mehr ist, dass selbst ein Söder dann plötzlich Bienenwachs fressen muss, sozusagen, um noch gewählt zu werden. Also es gibt überall Protesttraditionen im Ruhrgebiet. Da gab es progressive Festivals in den 60er, 70er Jahren in Hamburg. Denk an die Rote Zora und was es da so alles gibt in Bremen. Und also ich glaube, das ist eigentlich so, dass überall, je mehr Menschen es gibt, die über ihre Rolle nachdenken in diesem ganzen Komplex, desto mehr gibt es auch Leute, die sagen, wir wollen daran was ändern. Wir wollen die Weltverbesserungsleidenschaft ausleben. Und das ist, glaube ich, nicht nur in Deutschland so, das ist auch in Beijing so oder in Barcelona oder in New York. Es gibt überall diese Initiativen, die etwas verändern wollen, die gemerkt haben, wir sind in der Sackgasse, wir müssen da wieder raus.
Ja, vielen Dank für diesen spannenden Abriss, diesen kontrollierten Absturz, würde ich mal sagen, genau, durch aktuelle Entwicklungen. Wir fragen unsere Gäste immer noch zwei, drei Fragen zum Abschluss. Okay. Und eine Frage ist natürlich, wo stehst du am liebsten bei Konzerten? Die passt bei dir als Konzertveranstalter natürlich ausgezeichnet gut.
Das ist ganz simpel, relativ weit hinten. Also einfach, weil ich natürlich als nicht nur als Konzertveranstalter, aber auch will ich natürlich die Reaktion des Publikums miterleben. Das heißt, ich stelle mich nie nach vorne, sondern ich schaue, dass ich so im hinteren Drittel stehe und dort einen Platz habe, wo ich auch die Menschen beobachten kann, was zu meiner Profession gehört. Aber und dann gibt es, wenn man in anderen Räumlichkeiten sitzen würde, zum Beispiel in Philharmonien oder ähnlichen Orten, dann auch nicht ganz vorne, weil es sind die schlechtesten Plätze, sondern da suche ich mir sehr genau aus, wo ich vielleicht am besten hören kann. Das ist dann eher die 8. bis 10. Reihe als weit vorne. Also weit vorne. Außerdem bin ich ja in einer Gewichtsklasse, dass ich da nicht den jungen Menschen den Platz wegnehmen will.
Jetzt vielleicht noch eine andere Frage. In den ganzen Jahren und den Konzerten, die du veranstaltet hast, gibt es eins, das dir besonders in Erinnerung geblieben ist oder eine Begegnung?
Na, wahnsinnig viele, aber das ist natürlich eine Frage, die ich oft gestellt bekomme. Meine Antwort ist immer die gleiche. Es ist natürlich eine Ehre oder ein Traum, mit Leuten wie Lou Reed oder Patti Smith oder Towns Van Zandt oder Yusuf Dur zusammenarbeiten zu dürfen. Aber es sind nicht nur solche Konzerte, die in Erinnerung bleiben, sondern mit der gleichen Leidenschaft, mit der gleichen Weltverbesserungsleidenschaft vielleicht, habe ich Konzerte zum Beispiel von Salt American gebucht. Eine fantastische Band, die in der Regel vor 50 bis 100 Leuten gespielt hat und die aber genauso wichtig ist für die kulturelle Vielfalt und für das, was zu sagen ist. Und da habe ich genauso warme und schöne Erinnerungen dran, wie an die Begegnungen mit Lou Reed oder Patti Smith zum Beispiel. Also das ist unabhängig davon. Ich glaube, es ist auch eine Gefahr, dass man, wenn man dann auf einem, sagen wir mal, auf einem relativen Erfolgslevel ist, dass man auch mit größeren Namen arbeiten darf, dass man dann darauf reduziert wird, dass man ja mit diesen Stars der Branche arbeiten darf. Ich finde es, also wenn ich als mein Erfolg, dass ich eine Band wie Tortoise in ganz Europa von dem ersten Show an vertreten habe und zu ihrer Karriere beitragen durfte, oder bei Lamb Chop, Calexico ist es ähnlich, das halte ich für eine viel größere Erfolgsgeschichte als das, was man auch nicht unterschätzen soll, mit Patti Smith erfolgreich zu sein.
Das würde ich genauso unterschreiben, auch journalistisch. Man stürzt sich immer auf die großen Namen, die überstrahlen dann wie so Sterne die anderen, die aber genauso strahlen, nur vielleicht ein bisschen weiter weg sind. Genau. Dann zum Abschluss noch eine Frage. Wenn du Kreuzberg etwas sagen könntest, was wäre das?
Ja, bei sowas bin ich echt nicht gut. Bei so, ich liebe euch doch alle Sätzen.
Alles klar. Gut, dann sage ich vielen herzlichen Dank für das tolle Gespräch.
War mir ein Vergnügen. Vielen Dank.
Danke sehr.
Wir hatten ja heute zu Gast Berthold Seeliger und wer noch nicht genug hat von ihm, das ist sehr nachvollziehbar, der liest einfach die vier grandiosen Bücher von ihm. Unter anderem Das Geschäft mit der Musik, ein Insiderbericht, erschien 2013.
I Have a Stream, für die Abschaffung des gebührenfinanzierten Staatsfernsehens, 2015.
Klassikkampf, ernste Musik, Bildung und Kultur für alle, erschien 2017.
Vom Imperiengeschäft, wie Großkonzerne die kulturelle Vielfalt zerstören. Das ist sein aktuellstes Buch, erschienen 2019.
Jo, Anni, da würde ich doch mal sagen, dann gehen wir doch mal schön einkaufen bei
Kisch und Co. natürlich.
Natürlich. Und wir sagen erstmal vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank an unsere treuen Fans. Und wir sind immer noch zu hören auf iTunes, Podigy. Und wo sind wir noch?
Spotify.
Ach, Spotify, genau.
Ups, habe ich. Und wir sind bei Instagram.
Ja, genau. Also,
jedes Däumchen
ist ein Träumchen.
In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
Nüchtern, nüchtern, 36. Nüchtern, nüchtern, 36.